Die Buddha-Lehre kann auf die wichtigsten Fragen bloß Antwort geben, wenn sie zugleich für den Lebensweg eine Wende bedeutet. Seinen Weg geht jeder in jedem Augenblick. In jedem Augenblick geht jeder seinen Weg. Zumeist ist es wohl ein Weg im Zickzack, der in großer Begleitung dem Treiben eines Marktplatzes zustrebt. Wo viele sind, laufen noch mehr dazu. Der Herdentrieb ist mächtig und alles bleibt aufregend und laut. Das aber erspart es, mit sich selber ins Reine zu kommen und bei den liebgewordenen Illusionen zu bleiben und an diesen schillernden Seifenblasen der Täuschungen immer mehr Gefallen zu finden. Die Sehnsucht, einmal still zu werden, verliert sich, und was den großen Schwarm verlockt, verlockt dann ihn auch. Etwas mag aus der Buddha-Lehre auch für den abfärben, für den sie nur Studienobjekt bleibt. Eine eigentliche durchschlagende Bedeutung aber gewinnt sie nur für den, bei dem sie zugleich auch zum Pfade wird, auf dem Selbsterkenntnis auch zur Selbstentäußerung führt. Ich wundere mich eigentlich überhaupt über die vielen Gelehrten, die sich mit Religion und auch mit Buddhismus beschäftigen. Da müsste ja eigentlich tatsächlich schon ein lebendiger Strom durch die Menschen gehen, von der Lehre her ermuntert. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall, sondern es ist eine unglaubliche Dialektik, die sich hier entfaltet und die eigentlich doch recht wertlos bleibt. Man redet viel und redet und redet und redet und es wird nichts draus und kommt nichts draus, finde ich eigentlich. Das Erkannte muss hier zugleich zum Pfade werden. Da wird Ballast abgeworfen, um freier über sich verfügen zu können. Es ist von Anfang an ein Weg des Loslassens und der Befreiung. Das erste Glied des hohen achtfachen Pfades heißt rechte Anschauung, Samadhi. Das eigene Leid wohl so als Ausfluss einer allgemein leidvollen und unangemessenen Situation erkannt. Ich habe heute Vormittag schon gesagt, dass es eigentlich nicht zur Buddha-Lehre führt, wenn einer aus seinen Enttäuschungen heraus nur sein eigenes Übel betrachtet. Dann kann es auch zu einem ganz anderen Weg führen, denn ich habe schon sehr viel verbitterte Menschen kennengelernt, die also sehr am Leben gelitten haben, aber deswegen durchaus nicht zu einer höheren Weisheit gekommen sind, sondern sich eigentlich dann erst recht bloß auf sich zurückgezogen haben und dann eigentlich ein bisschen so einen Misanthropismus, Menschen zum Menschenhassern geworden sind. Also es ist doch sehr wichtig, gerade in der Buddha-Lehre wird das betont, dass man die allgemeine Situation als eine nicht vollkommene, als eine unangemessene erkennt, die allgemeine Situation. Deswegen wird immer auch gesprochen davon, auch eine Satipatthana-Betrachtungen, die so wichtig sind, sich selbst sehen in all den Umständen, die uns die eben gegeben sind, und auch den anderen sehen. Das allein führt dann auch weiter. Deswegen sehen wir auch aus den Sutten, dass für den Erhabenen nur der für die Buddha-Belehrung aufnahmebereit ist, bei dem er einen Sinn für Hingabe, für Opferbereitschaft feststellte. Da ist die Rede davon, dass der Erhabene immer zuerst von Dhanam, vom Geben sprach. Das bedeutet aber noch mehr, denn Geben wird erst sinnvoll, wenn Opferbereitschaft hinter ihm steht. Erst wer das durch und durch Bedingte des stets von Nahrung abhängigen Werdezustandes erkannt, als damit nie endenden leidvollen Mangel preiszugeben, im Innern aber die Gewissheit raunen hört, dass es den in der Ursehnsucht sie anzeigenden Zustand der Sicherheit und des Friedens gibt, von keiner körperlichen wie geistigen Nahrung mehr abhängig, dem erst tut sich der hohe, achtfache Pfad auf. Das alles Erwünschte in seiner leidvollen Art nur kurz dauert, leidvoll empfunden bei seinem Verschwinden, kindet dabei dem Pilger auf dem Pfade zunehmend, dass nur das Nichtbedingte erstrebenswert ist. Was nicht ewig ist, das ist nicht wert, dass man an ihm sich freue, nicht wert, dass man es begrüße, nicht wert, dass man ihm sich zuwende. Vielleicht ist sogar es ein großer Segen, wenn man möglichst viele Jahre auf dieser Erde bleibt, weil man dann tatsächlich so ganz und gar die Vergänglichkeit gesehen hat. Weil man dann so viele Menschen, was habe ich für Menschen nicht schon gekannt, die auch viel jünger waren als ich, die alle gestorben sind. Alle plötzlich eines Tages waren sie nicht mehr da. Und alle eigentlich, die Schulkameraden von mir waren, die Studienkameraden waren, die sonst auch mit mir zusammen waren irgendwo. Da kenne ich zum Beispiel sogar gezwungenermaßen, musste ich ja auch im Kriege lange als Funker tätig sein, da ist noch einer übrig, aber der kann kaum, der sieht kaum mehr was, der kann sich kaum mehr vorwärts bewegen. Das ist der Einzige, der noch übrig ist. Alle anderen sind verschwunden. Also gerade in diesem Alter, wenn man 79 ist, merkt man das, sind ja ganze Vergangenheiten weg, sind ja ganze Verbindungen verschwunden, die leben einfach alle nicht mehr. Da sieht man eben, ich weiß mit meiner Mutter, die habe ich gesprochen, die war 91 Jahre damals und da haben wir noch uns unterhalten und da hat sie gesagt, mein Gott, sagt sie einmal, sagt immer, das ist ein langes Leben. Sagt sie, wo ist das hin, sagt sie, wo ist es hin? Also weg, verschwunden. Also es ist, gerade wenn man eben alt wird, tut sich ja dann tatsächlich, wenn man die Sache nicht verdrängt und wenn man nicht eben auch bloß in der Vergangenheit lebt, wie das viele Alte ja auch tun, die das immer vor sich haben, wo sie noch sehr leistungsfähig waren. Da leben sie in dieser Zeit und merken natürlich, dass jetzt nichts mehr Rechtes geht und werden dadurch natürlich nicht sehr erfreut, sondern man braucht ja bloß in Altenheime gehen, was man da für verdrießliche Gesichter sieht. Aber das ist eben eine falsche Lebenseinstellung. Die haben letzten Endes nur noch die Erinnerung an die Vergangenheit, wo sie etwas darstellten und jetzt ist halt alles so ziemlich vorbei. Und gerade aber das Alter ist ein Übergang zum Höheren. Und wenn man die Buddha-Lehre hatte, ist das Alter eben sehr wertvoll. Erstens mal belehrte es einen wirklich, dass nicht alles vergänglich ist. Man hat ja so viel Veränderungen erlebt seit 1907. Was sind da schon für Veränderungen passiert? 2 große Weltkriege, 2 Inflationen, Heimatvertreibung und alles Mögliche. Also da ist ja einem nichts erspart geblieben. Man hat ja auch vieles eingebüßt, was man ursprünglich gerne hatte, weg war es mit einem Mal. Man weiß genau, man kann sich auf nichts verlassen. Und in diesem Alter, wie ich bin, glaubt man an keine Unvergänglichkeit der Dinge. Und es sind ja schauerlich drohende Anzeichen auch jetzt da. Und ich möchte vielleicht sagen, ich möchte nicht sehr jung sein, denn was da auf die Menschen zukommen wird, dürfte ja nicht ganz erfreulich sein. Also das ist die Mittel, der Zweite Weltkrieg war ja schon viel schlimmer als der Erste. Man war ja nirgends mehr sicher. Es hagelte ja von allen Seiten. Also es war ja fürchterlich zuletzt. Also und der Dritte, na, da will ich gar nicht dran erinnern. Aber es ist natürlich so, dass es ist etwas Wahres dran. Das ist die Erfahrung, die man macht, wenn es tatsächlich heißt, wer wirklich auf dem Wege ist, wer also eindeutig einen den Weg geht, der wird auch dazu kommen, die Frucht zum Beispiel des Stromeintrittes zu ernten. Der wird dazu kommen. Also auch wenn ein Eisenbahnunglück ist, ich habe einen gekannt, der ist bei einem Eisenbahnunglück davongekommen, wo alle anderen tot waren. Er war nur schwer verletzt, aber ist dann wieder auskuriert worden und hat die Sache überstanden. Also es gibt immer wieder den einen oder anderen, der auch die Situation erlebt, aber der daraus, wenn er irgendwie einen Weg und Pfad hat, der daraus auch dann lernen kann. Also das steht auch immer da, das eigene innere Schicksal, was wir eigentlich selbst bestimmen, ob wir aus den Ereignissen wirklich lernen oder ob wir letzten Endes den Umständen ganz und gar ausgeliefert sind, liegt ja an uns. Es ist nicht bloß das Erlebnis eigenen Leidens, sondern das Erfahren eines allgemein unangemessenen Zustandes, das zum Gehen des Pfades geneigt macht. Und so führt die rechte Anschauung auch zum rechten sich entschließen, Samakrang Kapodi, das wegführt von listernden Vorstellungen von Übelwollen und Regungen der Grausamkeit. Ich will sagen, es heißt ja Samaditti, das heißt doch eigentlich, die beste Übersetzung ist ja rechte Anschauung. Es muss etwas anschaulich werden. Das bringt erst eine Wendung herbei. Es ist mehr eigentlich wie rechtes Erkennen. Samaditti, rechte Anschauung, ist mehr wie rechtes Erkennen. Man sieht die Dinge, wie es in der Mutterlehre heißt, der Wirklichkeit gemäß. Man macht sich keine Illusionen. Aber es ist auch das, dass man natürlich die Dinge erst dann der Wirklichkeit gemäß sieht, wenn man, wir sind ja, der Buddha gibt ja das ohne weiteres zu, wir wollen ja alle keine Unglücksraben sein, sondern wir sind alle Wesen, die Wohlsein begehren und Wehe verabscheuen. Das ist das, was zutiefst in allen Wesen liegt. Wir wollen Glück, nicht Unglück. Und da ist eben das, dass in uns selbst, zutiefst in uns selbst, das Bewusstsein ist, dass es tatsächlich einen Zustand gibt, einen Zustand des Friedens, einen Zustand vollendeter Harmonie, der zu erreichen sein muss. Auf dieser Welt aber nicht erreicht werden kann. Und alle, die ihn auf dieser Welt erreichen wollen, müssen irgendwie zu Mitteln greifen, die nicht einwandfrei sind. Das ist auch, das sieht man selbst bei religiösen Vereinigungen, die auf dieser Erde ein Reich Gottes sehen wollen, die wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die wollen ja auch letzten Endes die Vernichtung erst aller der, die dagegen stehen. Und ein ganz unnatürlicher Zustand, da das ein gewordenes ist, da wir auch wissen, dass dieser Planet natürlich auch seine Zeit hat, dass es schließlich auch einmal eine Zeit gibt, wo auch dieser Planet nicht mehr ist, wo alles verschwunden ist, was hier je gelehrt wurde, alle Kultur, die hier je da war, wo nichts mehr davon wird da sein. Wo also in dieser Beziehung, was die Zustände sind, was das Gewordene, das jetzt herrschend ist, wo das tatsächlich, dieses ist annulliert, wo der Zeitpunkt wird einmal eintreten. Also der ist entschieden, der kommt, ist entschieden da. sondern wir wissen aber, wir haben heute schon darauf hingewiesen, dass diese Welt nur letzten Endes durch unsere Persönlichkeit da ist. Und es ist die Welt, die wir durch die Persönlichkeit wahrnehmen. Durch das Gewordene der Persönlichkeit nehmen wir diese gewordene Welt da. Nehmen wir diese gewordene Welt wahr. So ist es. Und wir wissen aber tatsächlich, wenn wir den Anatta-Gedanken wirklich verstanden haben, und wenn uns der Anatta-Gedanke, was bedeutet, dass diese Persönlichkeit hier nicht unser wahres Selbst ist. Es hängt natürlich niemand, so völlig an der ganzen Persönlichkeit. Jeder hat den Teil der Persönlichkeit, an dem er besonders hängt. Das wird so nach seinem ganzen Charakter, nach seinen ganzen Bestrebungen, nach seinen ganzen Begabungen und sich das richten. Also es ist ein ganz bestimmter Teil, es ist für einen geistigen Arbeiter ein anderer Teil, es ist für einen sehr spirituellen Menschen auch ein anderer Teil, es ist für einen Athleten ein ganz anderer Teil, an dem er wirklich hängt, den er wirklich als sein wahres Selbst betrachtet und mit dessen Vernichtung er sich eben selbst auch vernichtet wähnt. So ist das. Aber wir wissen, dass wir uns von allem bloß Beilegungshaften, von allem, was geworden, was bedingt ist, was uns in den Fesseln der Bedingungen hält und was je nach dem Grade unseres Anhaftens uns immer wieder Leiden bringt, dass das eben nicht unser wahres Wesen ist, dass wir uns davon lösen müssen und dass auf diesem Weg des Lösens, des inneren sich Befreiens eben ein anderes Glück aufleuchtet, ein beständigeres Glück, auch schon im Kosmos ein beständigeres Glück. Und auch letzten Endes das Glück der völligen Harmonie, des ewigen, des großen Friedens. Und es wünscht ja auch jeder dem anderen damit das Aufrichtigste, wenn er ihm Ruhe, wenn er ihm Frieden wünscht. Das ist der größte Wunsch, den man für einen anderen hegen kann. Es wird ja auch bei den Christen wird ja auch am Grabe gesagt, Herr, gib ihm die ewige Ruhe, Requiem aeternam, dona e domine. Also es wird auch da letzten Endes die ewige Ruhe als das Höchste gepriesen, als das Höchste angesehen. Und ewige Ruhe heißt eben, befreit sein von aller Bedrängnis, befreit sein von allem, was uns einengt, von allem, was uns niederdrückt. Und seine Ruhe von dem allen haben. Natürlich ist es so, dass wenn Samadhi, wenn rechte Anschauung wirklich vorhanden ist, die den Zustand der Welt so sieht, wie ich ihn eben zu schildern versucht habe, dass dann auch das rechte Verhalten durchaus notwendig ist, dass das rechte Verhalten die Folge davon ist, also der rechte Entschluss, rechtes Reden, rechtes Tun und der rechte Beruf, eine Basis, die da sein muss, wenn wir weiterkommen wollen. Rechtes Reden, ja, das ist sogar eine sehr wichtige Sache, weil wir doch, wenn wir einem Zustand des Befriedigtseins, der Ruhe zustreben, weil wir dann doch auch in unserer Umgebung eine Harmonie, eine Beruhigung, ein gutes Miteinander beisammensein haben müssen. Und weil wir auch merken, dass das alleine die Basis überhaupt abgibt, dass wir weiterkommen können. Rechtes Reden, rechtes Tun und rechter Beruf. Es gibt Berufe natürlich, die ein Butterjünger nie ausüben kann. Er kann zum Beispiel kein Metzger sein, das ist natürlich unmöglich, denn durch jeden Akt des Schlachtens, den er da ausübt, wird er ja innerlich roher seine innere Situation, die wird ja damit derber und der ist auch für feinere Dinge unempfindlich. Und auch sonst, er kann auch letzten Endes den Menschen nicht verleiten, durch seinen Beruf Alkohol zu trinken. Und er kann auch, denn es ist ja so, dass vielleicht der Alkohol in geringen Mengen genossen auch ein Heilmittel sein kann. Man braucht da gar kein Extremist zu sein. Aber wenn man eben Alkohol verkauft, so verkauft man auch an die Menschen, die eben haltlos sind, die eben da kein Maß wissen. Und so sind alle diese Berufe auch letzten Endes der Verkauf von Tabak und sie sind unheilsame Berufe im Sinne der Butterlehre. Und es kann sich jeder glücklich preisen, der einen guten Beruf hat, einen Beruf hat vor allen Dingen, wo er anderen helfen kann. Ich möchte sagen, soziale Berufe sind dabei schon sehr zu bevorzugen. Aber jeder andere Beruf auch, der eben schon auch letzten Endes dazu dient, das Leben angenehmer, bequemer zu machen, ne, da ist durchaus einwandfrei. Aber es ist natürlich im heiligen achtfachen Pfad das drin, dass eigentlich der Kern des Pfades erst damit einsetzt, mit Samasati, mit rechter Besonnenheit, also letzten Endes die Einstellung unter dem Anatta-Gedanken, die ist erst das, was den Pfad auch zum eigentlichen, vertiefteren Pfade macht, der auch zum Stromeintritt führt, Sati, und dann auch der rechte Kampf, das rechte Ringen und damit auch dann die Samadhi, das Erzielen einer inneren Einheit, denn die innere Zerrissenheit, das Gespaltensein, was ja bei den meisten Menschen, was wir ja auch in uns erfahren und was wir eben immer wieder auch an anderen erfahren, diese innere Gespaltenheit, die innere Zerrissenheit, die lässt uns ja nicht zum Frieden kommen. Und wir brauchen, und gerade die innere, ein inneres einig werden, das bringt uns ja erst den Frieden und die Ruhe. Und das bringt uns auch erst diese tieferen Einsichten. Deswegen ist es so wichtig, sich zu erinnern, dass gerade hier eine Ruhe eintreten muss, dass gerade auch wenigstens vorübergehend, wenigstens kurz überwunden werden muss, die alte Erbschaft, die in den fünf Hemmungen des reinen erkennenden Schauens da ist, also in der Macht der Sinnenreize, die diese über uns haben, in Abneigung, die auch zum Hass und sich steigern kann und unser ganzes Leben vergiften kann, dann auch Trägheit und Mattigkeit und Gedankengestäbe und innere Ruhe und die Sucht zum Zweifel, dass diese, und das ist sie ist ja der Ausdruck des Willensdranges, dass die einmal zum Schweigen kommen müssen, damit wir einmal ruhig werden, damit wir dann überhaupt auf dieser beruhigten, von dieser beruhigten Basis her die Dinge der Wirklichkeit gemäß sehen, dass wir dann erst betrachtend und immer wieder betrachtend im richtigen Sinne verweilen können, die Dinge so sehen, wie sie sind und dann auch eine innere Befreiung finden, weil wir merken, das bin ich nicht, das ist nicht mein wahres Selbst, das ist nur etwas, was auf mich zukommt, was mich beunruhigt und ich kann es überwinden, ich durchschaue es als meinen Feind, als einen Dämon, der auf mich zukommt und wenn ich dieses merke, dann werde ich auch innerlich davon frei und habe und kann dann auch still mich in mich selbst versinken lassen. Und das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein wahres Selbst. Kann dann zur Ruhe und zu einem Frieden kommen, von dem man wirklich sagen kann, dass ihn die Welt nicht geben, aber auch nicht nehmen kann. Dann erspüren wir, dass hinter uns noch eine Heere, eine göttliche Wirklichkeit liegt, die dann sich so für uns, still für uns offenbart und wir auch aus dieser Erfahrung heraus auch für unser alltägliches Leben die allerbesten Impulse erhalten. Es ist das natürlich eine Sache, die Buddha-Lehre, die weist darauf hin, dass jeder diese Erfahrung selbst machen muss. Wegweiser ist der Vollendete. Die Erfahrungen aber, die muss jeder selbst machen. Und nun ist es ist ja so, das Leben auf Erden ist so immer mit Mühsalen verbunden. Wir haben ja zum Beispiel es in Japan in der letzten Entwicklung des Buddhismus erfahren. Honen Shonin zum Beispiel, der im 12. Jahrhundert lebte, der hat auch bemerkt, dass die ganzen schönen Zeremonien, die ganzen wunderbaren Rituale in den japanischen Sekten, die damals gebräuchlich waren, dass die ja dem armseligen Volke, was von früh bis abends sich auf den Äckern schindete, was in schwerster Arbeit nur sein Leben zubrachte. Denn früher musste man ja, um sich zu erhalten, von früh bis abends schwer arbeiten und dass diese Leute natürlich auch nicht einmal die Grundprinzipien der Buddha-Lehre kannten, sondern dass sie eben niedergebeugt waren von dieser schweren Arbeit. Der hat aber immerhin noch eingesehen, dieser Honen Shonin, dass man ohne eigene Grundlage, ohne eigenes Tun auch nichts machen kann. Der hat allerdings schon gelehrt, dass man soll in heißem Schrei zum Buddha, Namo Amida Buddha, Butsu, Namo Amida Butsu rufen, in den Buddha dauernd anrufen. Aber er hat immerhin noch die eigene Grundlage, die man bereiten muss, die hat er immer noch in den Vordergrund gestellt. Während Shinran Shonin von diesem grässlichen Elend der Massen ergriffen, dann sagte, der Mensch kann aus eigener Kraft überhaupt nichts tun. Das war dann wie die lutherische Lehre, wie die augustinische Lehre. Dann, der Mensch kann aus eigener Kraft überhaupt nichts tun, sondern er kann nur auf die Gnade Amidas vertrauen. Und die Gnade Amidas, die muss dann alles machen. Aus eigener Kraft ist nichts getan. Also das war natürlich dann das Extrem. Das war dann sogar eigentlich die Umkehrung der Buddha-Lehre. Aber auf den Shinran Shonin hat eben dieses Massenelend, diese schreckliche Lage so unzähliger Menschen, die hat eben auf ihn diesen Eindruck gemacht, da ist ja gar nichts zu machen. Und den Leuten muss ja auch geholfen werden. Die müssen ja auch irgendwie, müssen sie ja auch ein Heil finden. Und dieses Heil muss ja ihnen auch zugänglich sein und so weiter. Und als Erbarmen hat er dann diese Lehre gelehrt, die ja natürlich auch allerlei Anhänger dann gefunden hat. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, so einfach haben wir es wirklich nicht. Also es ist natürlich auch diese geschundenen Menschen, die ja auch letztendlich von der Feudalkaste in Japan so ganz und gar ausgenutzt wurden, denen wusste er nicht anders zu helfen. Aber es war doch letztendlich als Frucht ihres Karma da. Das muss man sagen. Und es ist auch letztendlich, in diesem Leben war nicht viel Heil für sie zu erhoffen, bei der ganzen Lage. Aber dass ihnen schließlich auch einmal Heil werden kann, das mochte ja in der Zukunft durchaus möglich sein. Also, aber so einfach ist das nach der Buddha-Lehre nicht. Denn nach der Buddha-Lehre gilt eben das Gesetz der Wahlverwandtschaft. Und ich kann nur Hilfe von Wesen erwarten oder einen Einfluss erwarten von Wesen, mit denen ich eine gewisse Wahlverwandtschaft erzeugt habe oder in einer gewissen Wahlverwandtschaft stehe. Nur die können mir auch irgendwie helfen. Und da kann auch ein heilsamer Einfluss sich geltend machen. Aber ich muss immerhin von mir aus die richtige Basis der Wahlverwandtschaft schaffen. Wenn ich das nicht tue, ich kann nicht irgendwie in Gleichgültigkeit und Stumpfheit dahin leben, oder ich kann nicht ein ausgesprochener Bösewicht sein und dann vielleicht einmal aufschreien, ach Herr, hilf mir, das wird wenig helfen. Also das ist... so geht das nicht, sondern ich muss eben tatsächlich, wenn ich auch, ich muss ja schon das hier unter der Menschenwelt, ich kann ja auch nur verlangen, dass Menschen mit mir verkehren, mit denen ich irgendwie auch eine Wahlverwandtschaft habe. Und wenn ich irgendwie auch auf dem religiösen Wege gestützt sein will, hier schon, auf dem Wege der Befreiung, des Loslassens, dann muss ich eben auch alles tun, um dass ich dann auch eine entsprechende Umgebung habe. Also ich muss Wahlverwandtschaft zu der Umgebung haben. Und je nach dieser Wahlverwandtschaft werde ich auch diese Umgebung haben. Also ich muss da etwas tun. Ich kann die Sachen laufen lassen und dann um Erbarmen schreien. Das nützt nichts. Das ist vollkommen wert- und zwecklos, sondern ich muss selber hier dafür sorgen, dass ich einer gewissen Gemeinschaft würdig bin. Dafür muss ich sorgen. Und es ist das natürlich auch so, letzten Endes hinsichtlich all der Gemeinschaften höherer Art, auch die im Kosmos existieren. Wenn ich ein Mensch bin, der irgendwie rachegierig einen Gedanken der Rache hegt, weil mir irgendein Unheil, wie ich meine, passiert ist, und ich beschuldige jemanden, dass er an diesem Unheil schuld war, werde ich eben auch für Einflüsterungen solcher Art durchaus ein Gehör haben. Und werde auch für solche Einflüsterungen gestützt, von solchen Einflüsterungen gestützt. Also, und ebenso natürlich ist das auch wenn ich mein Gemüt reinige, wenn ich mein Gemüt läutere und damit auch eine Verwandtschaft zu höheren Wesen habe, dann wird auch da ein Fluidum auf mich übergehen und dieses Fluidum wird mir auf meinem Wege auch nützen. Es ist ja manchmal tatsächlich so, wenn man so an gewisse, gerade wenn man an den Krieg denkt und an die großen Gefahren, die man sich damals befunden hat, wenn man daran denkt, dass manchmal wirklich wie ein Schutzgeist um einen war, dass man wirklich sagt, also es ist ja doch, eigentlich, da ist man ja doch gerade so vorbeigerutscht, ganz seltsamerweise. Das ist, also da, dass man wirklich schon manchmal tatsächlich aus eigener Erfahrung, aus eigenen Lebenserfahrungen an einen Schutzgeist könnte glauben. Aber es ist so, dass eben der Haupt, die Hauptsachen darin liegen, Sama Sati, Sama Vayamo, also in rechter Besonnenheit auf die Lehre, auf den Grund der Lehre, im Sama Vayamo, im rechten Ringen und Samati, in rechter Einheit. Und dass da dieser Pfad wieder von diesen Vertiefungsgliedern her gewinnt auch wieder an Deutlichkeit auch dieses Samasati, diese rechte Anschauung, und an Deutlichkeit gewinnt auch Samasankapo, rechtes sich entschließen. Und letzten Endes haben wir von daher auch immer wieder die richtigen Impulse auch für unser alltägliches Leben, auch für den Alltag. Es ist da ein geheimer Anstoß da, der uns von manchem bewahrt, und ein geheimer Anstoß, der uns zu manchem führt. Wir denken ja auch zum Beispiel an das Daimonion, was seinerzeit der Sokrates auch immer hatte und auf das er sich sehr verließ. Das verlangt die Buddha-Lehre von uns, dass wir selber die Grundlage legen, damit wir auch weiterkommen können. Und im Loslassen allerdings wird uns dann auch ein Heil, was eben nicht letzten Endes auf den fünf Haftungsgruppen der Persönlichkeit beruht. Was aber nur kommen kann, wenn diese fünf Haftungsgruppen so von uns so gestaltet werden, dass das überhaupt möglich wird. Das ist eben die Läuterung des Gemütes. Muss so stark sein, dass er unfähig geworden ist, eine Tat zu begehen, die in eine Hölle oder in tierischen Schoß oder in das Gespensterreich führen könnte. Also von diesen Dingen muss er schon tatsächlich ganz weg sein. Ja, er ist auch unfähig zu sterben, ehe er die Frucht der Sotapanna-Schaft erreicht hat, eine Versicherung, die durch die Erwägung verständlich wird, dass sein glühendes Verlangen oder im Sinne des Buddha gesprochen, seine das Leben schaffende und erhaltende Schöpfertätigkeit, das Leben immer wieder neu anfacht, bis er sein Ziel erreicht hat. So kann die Buddha-Lehre, eine Lehre des Loslassens der Befreiung, sogar lebensverlängernd wirken. Und sie wird oft lebensverlängernd wirken. Und ich glaube, dafür auch schon Beispiele anführen zu können, dass sie lebensverlängernd wirkt. Sie wird lebensverlängernd. Es ist eigentümlich, da ist wieder dieser Widerspruch drin, dass eine Lehre, die an sich im Loslassen, in einer inneren Befreiung besteht, dass die tatsächlich eben auch lebensverlängernd wirken kann. Also Gesundheit erhaltend wirken kann. Das ist auch eine Sache, die man tatsächlich auch bemerken kann. Die erkenne ich auch Beispiele dafür, will nicht so persönlich werden, aber ich könnte dafür Beispiele nennen.